Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung.
Statt Partypublikum nur Publikum.
Corona-Krise?
Es wurden alle gleich behandelt. Also es mussten sich alle jeden zweiten Tag testen lassen.
Karriere-Highlights?
Es ist ein Heim-WM, aber den einzigen Heimvorteil, den ich habe, ist, dass ich die Strecken und die Schanze kenne. Und auch das hat mir, wie man gesehen hat, dass ich die Schanzen gekannt habe, hat mir nicht so viel gebracht.
Kurioses.
Ich bin noch nicht so weit in Corona. Wird das jetzt ein Thema, dass man sich gegenseitig zur Impfung gratuliert oder so?
Das ist für uns alle Neuland, ja.
Die nordische Ski-WM bei Ski Happens.
Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur Ski Happens WM Abschlussrunde. Heute wird das letzte Urteil gefällt, nachdem heute schon ein umstrittenes Urteil gefällt wurde, nach dem 50 Kilometer Klassisch Rennen, und das wollen wir besprechen heute wieder in voller Besetzung plus Gast sogar. Und mir zugeschaltet in Garmisch Corinna Horn.
Hello.
Und in Oberstdorf Vinzenz Geiger. Welcome back.
Hello.
Und begrüßen wir gleich. Wir haben einen Gast heute, und zwar der Mann, der mit bis hauptverantwortlich dafür war, dass ihr Material auf Instagram auf der Scherbenseite gesehen habt. Heute mit dabei Lenny Blackall.
Servus.
Wir sprechen gleich noch über dich und das, was du während der WM getan hast. Du und der Finzi, ihr wart aber vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, heute im Stadion draußen und habt dieses Rennen gesehen.
Ja, wir waren draußen, haben uns den 50er vor Ort angeschaut.
Wo seid ihr gestanden?
Am Burgstall. Wenn man, weiß nicht, ob man das jetzt allen was sagt, aber wenn man aus dem Wald rauskommt und dann die Rechtskurve macht und dann nochmal das letzte lange Stück kommt, da sind wir gestanden und haben geschaut, wie sich die Langläufer hochquälen.
Habt ihr ja den besten Spot ausgesucht.
Auf jeden Fall.
Also ihr habt das Drama am Schluss quasi nicht direkt mit euren eigenen Augen gesehen.
Doch, das haben wir auch gesehen. Wir sind dann gleich runtergerannt und haben von oben dann noch den Zielsprint angeschaut oder letzten Berg und Zielsprint dann noch angeschaut.
Und was sagt ihr jetzt, da wir einen Weltmeister über 50 Kilometer klassisch haben, mit dem so wahrscheinlich die wenigsten gerechnet hätten?
Ja, also ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut. Das ist schon eine schwierige Entscheidung, glaube ich. Im Regelwerk steht es halt, glaube ich, einfach so, dass die Spur, glaube ich, der hatte halt die ganz rechte Spur gehabt, da bei Schunow, und dann, wenn man halt nochmal weiter rechts vorbei will, das geht halt nicht, da war halt einfach kein Platz. Und da hat er sich durchgeburgelt, und ja, anscheinend war das darf man das nicht so. Ich hätte niemals gedacht, dass er da disqualifiziert wird, aber ich bin jetzt auch nicht da. Ich bin nicht die Jury, Gott sei Dank. Und ja, ich glaube, dass wenn er die linke Spur genommen hätte, der Kleber hätte das auch gewonnen. Also der war da einfach enorm stark aus dem Zielsprint, vor allem im Doppelstock schieben. Aber ja, im Endeffekt, in dem Fall hat er trotzdem nicht ein paar Schuhe aufgewonnen und ja, trotzdem Norweger. Aber das muss schon extrem bitter sein, wenn man 50 Kilometer sich abrackert. Da wäre er wirklich unsterblich geworden in Norwegen. Ja, und es war auch nicht so zu erwarten. Viele waren sich gar nicht sicher, ob er überhaupt den 40er läuft, weil er eigentlich schon ein Sprint-Spezialist ist, aber ja, extrem bitter für ihn, aber habe jetzt die Reaktionen von ihm, habe jetzt noch nichts irgendwie mitgekriegt.
Ja, man hat zumindest gesehen, dass er sich beim Zieleinlauf dann nicht so gefreut hat wie sonst und gleich mal zu Alexander Bolschunow hin ist und ihn getröstet hat. Und diese Entscheidung, also, wie gesagt, ich hoffe, dass alle, die hier zuhören, sich das angeschaut haben. Wenn nicht, dann jetzt Pause drücken und schaut euch das nochmal kurz an, den Zielsprint des heutigen Rennens. Und ich dachte ja noch letzte Woche, als rauskam nach der Nummer von Bolschunow gegen Johnny Mackey, dass das mit so einer Bewährung ja eigentlich gar keine wirkliche Strafe ist für Alexander Bolschunow, weil man den heute aber im Ziel gesehen hat, wie der sich zusammenreißen musste, dass er nicht komplett ausflippt und alles kaputt macht. Dann war es wohl doch eine Strafe und eine Entscheidung am Ende des Tages, die eigentlich nach ganz einfacher Straßenverkehrsordnung klingt. Überholt wird links und wer von hinten kommt, ist schuld, wenn was passiert. Und eine Entscheidung, die ja nur unterscheidet, versauen wir jetzt einem den Tag, beziehungsweise dessen Tag war schon versaut, nämlich der von Alexander Bolschunow, oder versauen wir Kläbo auch noch den Tag? Und das ist am Ende passiert. Coco, wie hast du es gesehen?
Ja, ich muss sagen, ich habe mir auch die letzten Stunden Gedanken drüber gemacht und ich weiß nicht, ob es die richtige war, weil ich denke mir so, letztendlich hat es ja Bolschunow in dem Sinne nichts gebracht. Klar, er hat jetzt Silber bekommen statt Bronze, aber ob Silber oder Bronze, das war ihm im Endeffekt wahrscheinlich auch irgendwie egal. Und ja, ich weiß es nicht.
Ein verrücktes Ende einer außergewöhnlichen Weltmeisterschaft. Auf jeden Fall. Was gibt's sonst noch groß zum Rennen zu sagen? Es gab noch mehrere verrückte Zieleinläufe. Ich weiß nicht, habt ihr Thomas Maloney Westgaard gesehen, wie der ins Ziel gekommen ist?
Nee, das hab, also ich hab's nicht mitbekommen.
Der hat sich wohl irgendwo die rechte Schulter ausgekugelt und kam dann sehr komisch ausschauend mit einem einarmig schiebend ins Ziel. Und am Ende des Tages wieder mal, finde ich, ein tolles Rennen von Friedrich Moch, der sich lange, lange hat vorne mitbewegen können, mitziehen lassen können. Und am Ende des Tages als 21. in seinem ersten Distanzrennen kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Oder, Coco?
Ja, sowieso. Also ich finde, er ist ja bis Kilometer 30 wirklich in der Spitzengruppe mitgelaufen und ist ja wirklich noch ein super junger Athlet, der auch im Gegensatz zu den ganzen Erfahrenen natürlich noch nicht so viele Kilometer gesammelt hat die letzten Jahre, aber ich finde, der kann super happy sein mit seiner WM.
So viel zum Rennen. Ansonsten bei den Deutschen kann man alles in allem so semi-zufrieden sein. Die Athleten waren es teilweise nicht ganz. Und wenn wir aber gerade noch beim Langlaufen sind, jetzt kommen wir zu dir, Lenny. Ich weiß nicht, wie viel du dich mit dem Profi-Langlaufsport sonst beschäftigst. Du warst aber beschäftigt am Langlaufstadion während dieser WM. Was war denn deine Aufgabe da?
Genau. Ich bin bei der Bergwacht und die Bergwacht muss halt auch immer eine gewisse Anzahl an Leuten zur Verfügung stellen bei solchen Events. Gerade wenn jetzt halt irgendwie was im Gelände passiert, dass die Athleten da geborgen werden können. Und da habe ich mir eben meine Bergwacht-Einsätze so gelegt, dass ich an den 4 Kombinationsrennen draußen bin. Genau. Und da dann halt live vor Ort war. Also schon ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich es dann eben mache. Und ja, so konnte ich mich da dann ganz gut ins Stadion sneaken.
Schon sehr clever.
Ja, ist auf jeden Fall gut aufgegangen.
Man muss dazu sagen, dass du und der Finzi ja auch sehr gut befreundet seid. Das erklärt vielleicht auch das gesteigerte Interesse daran, dann bei den Kombinationsrennen vor Ort zu sein. Musstest du ausrücken eigentlich dann überhaupt? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Nee, also ich hatte keinen Einsatz. Also ich bin nur nebendran gestanden, eben auch gestern beim 30er von den Damen, wo es da ja alle paar Minuten dann ein paar auf die Schnauze gelegt hat. Also unter anderem ja Frieda Karlsson. Und die wurde ja dann erst im Ziel zum Einsatz quasi. Und da war ich nicht zuständig.
Okay. Also alles in allem nicht so viel zu tun in der ersten Hilfe an der Strecke und viel Zeit, sich Rennen anzuschauen. Was war dein Highlight?
Jetzt von allen Rennen oder Kombination?
Was du im Langlaufstadion gesehen hast.
Du musst jetzt nicht parteiisch sein, kann schon aus neutraler Sicht.
Ja, so viel Rennen habe ich ja dann gar nicht gesehen, weil ich ja nur 4 Tage draußen war. Wird aber auf ja eigentlich schon gestern Teamsprint-Kombination, weil ich glaube, das hatten anfangs oder bis Kilometer 8, 9, wo dann so wirklich was vorwärts gegangen ist, hatten das jetzt nicht wirklich viele auf dem Schirm, dass mir da noch um Medaillen mitlaufen. Und das war, was ich live draußen gesehen habe, glaube ich, schon das Beste.
Finzi, warst du eigentlich auch im Stadion gestern?
Ja, natürlich, sowohl beim Springen wie beim Laufen. Also ich mir natürlich auch angeschaut, habe die Jungs angefeuert und ja, es war halt auch wirklich, wir haben es aber schon davon gehabt, die Runde war halt so gelegt, dass man eigentlich, dass man alles gesehen hat, wie sie gelaufen sind. Also ich bin ziemlich genau in der Mitte zwischen den 2 Anstiegen gestanden und da hat man einen brutal guten Überblick gehabt und wenn da halt Zuschauer gewesen wären, wäre es sicher eins eigentlich für das Langlaufpublikum der beste Wettkampf gewesen. Man hat die Läufer wirklich die komplette Runde über gesehen und
ja, so ein Teamsprint geht ja, da geht es ja immer richtig zur Sache, deswegen wäre es sicher eine geniale Stimmung gewesen. Und es war auch so schon, es war halt extrem spannend, weil ja, es ist ja es war wirklich so knapp, dass es dann noch hingehört hat. Das waren ja dann so Kleinigkeiten, die es dann auch noch das entschieden haben, dass dann der Rio dann noch an Ryota Yamamoto hinkommt, weil wenn der ja einen halben Kilometer später, wenn der da erst später platzt und kaputt geht, dann holen sie wahrscheinlich nicht mehr auf. Und ein Akita Watabe auf der letzten Runde, dann hätte Eric wahrscheinlich auch nicht eingeholt, wenn sie beide einzeln gelaufen wären. Deswegen, das waren dann so viele Kleinigkeiten, die dann noch zusammenkommen sind, was man halt immer gehofft hat. Und da wird man dann schon auch ungeduldig, wie der Lenny gerade gesagt hat, dass es eben extrem lang dauert hat, bis dann wirklich was gegangen ist. Und ja, deswegen war das dann schon, also da war ziemlich viel Adrenalin im Körper als Zuschauer.
Apropos ungeduldig, du hast ja in deiner letzten Memo, die du geschickt hast, gemeint, dadurch, dass für dich die WM vorbei ist, hast du ja auch wieder Zeit für den Podcast. Jetzt musste die WM doch erst vorbeigehen, dass du wieder hier bist. Kein Vorwurf, aber was ging denn sonst so bei dir jetzt in den letzten WM-Tagen noch? Wie lange warst du überhaupt noch in der Bubble?
Ja, ich bin eigentlich bis gestern noch in der Bubble. Also ich habe mir dann, wenn man auf die Strecke will, braucht man ja auch nicht die Bubble verlassen, deswegen war ich da auch gestern noch im Hotel und ja, wir sind dann schon noch zusammengehockt und haben das gebührend gefeiert, dass die Springer dann noch Gold geholt haben und gestern unsere noch Bronze geholt haben und ja, dann, das ist dann einfach viel Erleichterung und dass man dann halt sich einfach mal wieder zusammenhocken kann und mal ein, zwei Bier trinken kann, nach so einer WM, die dann doch stressig war, auch wenn es jetzt von der keine Zuschauer da waren und ja, ganz spezielle Umstände waren, aber das zählt halt dann doch auch, ja, auch für mich, wenn ich dann nicht den Einsatz gekriegt habe und ja, war natürlich auch dann zum Teil enttäuschend, dass ich dann nicht aufgestellt wurde, aber es war natürlich für mich nachvollziehbar.
Bleiben wir vielleicht noch kurz, du hast gerade selber schon gesagt, es frisst einen dann vielleicht doch an, wenn man dann diesen letzten Startplatz nicht mehr bekommt. Wenn ihr nochmal zusammengesessen seid und man geht diese WM nochmal durch, was ist so jetzt für euch als Mannschaft so das Fazit?
Ja, also es war glaube ich, sicher nicht die WM, wie es man sich vorgestellt hat. Eigentlich sind wir alle in einer guten Form angereist, auch wenn man halt weiß, dass man beim letzten Weltcup nur einen Dreifachsieg hatte im Weltcup. Dann sind natürlich die Erwartungshaltung extrem hoch, aber ich denke, einen Vorwurf brauchen wir uns keinen machen, weil wenn man weiß, in der Art und Weise, wie die Wettkämpfe dann verlaufen sind, dann auf der Normalschanze hat man einfach am Langlaufen nicht den besten Ski und dann muss halt einfach alles zusammenpassen, dass dann eine Medaille rüberkommt. Und beim Erik war es zum Beispiel extrem, der war, glaube ich, siebter nach dem Springen, hat dann dritte Laufzeit gehabt. Also das normalerweise ist man da immer auf dem Podest, da kann man sogar gewinnen. Nur von den Daten jetzt. Und dass dann halt vierte Platz ist halt schade. Und ja, und bei mir war es auch, das waren Kleinigkeiten, die es dann entschieden haben. Vielleicht mit einem guten Ski oder wenn ich jetzt auch, wenn ich einfach einen Tick langsamer angegangen wäre und dann vor allem halt ein, zwei Meter mehr gehabt hätte auf der Schanze, dann wäre es sich wahrscheinlich ausgegangen. Dann kämpfe ich noch ums Podest und hole dann vielleicht eine Medaille, auch wenn es dann extrem knapp gewesen wäre. Und dann schaut man anders drauf, aber es hat wirklich nicht viel gefehlt und bei mir hat einfach auch der Kleine hat es dann einfach an dem Tag, hat es einfach nicht sein wollen, auch wenn ich gut drauf war und ja, auf der großen Schanze, da habe ich einfach extrem Probleme gehabt auch im Springen, da war ich einfach zu weit weg, das war dann aber einfach verständlich, dass ich da im Teamsprint nicht starten durfte, weil die anderen halt besser gesprungen sind und auf der großen Schanze, wenn man da so einen riesen Abstand hat, dann wird es schwer, man hat es ja gesehen, auch der Rio hatte dann Probleme und dann war es eben dementsprechend knapp mit der Medaille, was man vornherein, da macht man sich eigentlich als deutsche Mannschaft gar keine Gedanken, ob das dann keine Medaille wird, aber das geht eben ganz schnell und die Österreicher sind halt genau in den Flow reinkommen, den man halt braucht bei einer WM und deswegen, ja, ist nicht ganz so gelaufen, aber wie gesagt, die Leistungen waren von uns Athleten nicht so schlecht. Das war jetzt einfach mal dieses Jahr so, dass nicht alles zusammenpasst hat. Die letzten Jahre hat immer alles perfekt zusammenpasst und da war immer das Glück auf unserer Seite. Und dieses Jahr war es mal nicht so. Und ja, ich glaube, wir wissen an was es gelegen hat oder wo wir weiterarbeiten müssen. Und da machen wir jetzt im Sommer weiter und dann greifen wir nächstes Jahr wieder an. Also das ist jetzt kein Weltuntergang für uns. Und es sind ja trotzdem zwei Medaillen dabei rumkommen. Deswegen, das ist jetzt nicht so schlimm, wie es jetzt vielleicht in den Medien dargestellt wird.
Ja, Moritz hat auch nämlich auch schon nachgeschaut, wann es eigentlich die letzte WM gab, wo die deutschen Kombinierer mal keine Einzelmedaille geholt haben. Und das war halt 1999 und da haben wir auch gesagt, da merkt man eigentlich erst, wie krass erfolgreich die deutschen Kombinierer eigentlich so die letzten Jahre waren.
Ja, klar, also das war auf jeden Fall so. Ich bin mir aber dann auch wieder ziemlich sicher, dass zum Beispiel in Seefeld 2019 waren wir als Mannschaft deutlich schlechter drauf, wie wir jetzt dieses Mal drauf waren und auch die Leistungen waren dann, da hat man einfach extremes Glück. Der Erik hat eigentlich hat die Saison gar nichts zusammenpasst bei ihm 2019 und dann in Seefeld auch im Training und im Probedurchgang war alles noch schlecht, so weit weg, keine Chance auf eine Medaille und dann klappt es halt wirklich in diesem einen Sprung und dann gewinnt er halt und es war dann, hat ihm auch jeder gegönnt und es war einfach genial, aber da das sieht man halt dann, dieses Gesamtpaket sieht man halt dann nicht, da sieht man auf dem Blatt, ja okay, er ist Weltmeister geworden und wieder eine Einzelmedaille, aber ja, wenn man so die gesamte Mannschaft anschaut, da sind wir dieses Jahr eigentlich schon deutlich besser aufgestellt gewesen und haben auch eigentlich keine so schlechten Leistungen gebracht, auch im Einzel, deswegen ja, es ist keine Einzelmedaille rumkommen, aber wie schon gesagt, ich glaube, wir sind jetzt nicht so enttäuscht alle.
Aber um mal kurz hier, weil du schon das Thema Medien angesprochen hast, um mal kurz Phrasen aufzubrechen, was heißt denn, ihr wisst, woran ihr jetzt arbeiten müsst? Wo fängt das an? Was ist der, woran muss man am dringendsten arbeiten? Ich würde mal vermuten, es hat was mit Chancen zu tun.
Ja, also das ist speziell, ich sag, bei mir ist es jetzt ein bisschen anders. Ich habe halt meine Punkte, wo ich weiß, da muss ich besser werden. Die Hocke war einfach nicht so stabil. Also ich bin ja gut gesprungen dieser Saison schon öfters, sonst hätte ich ja nicht die Erfolge gefeiert, wie ich es jetzt schon in den Weltcups gezeigt habe. Aber es war halt einfach zu instabil. Wenn ich jetzt in Oberstdorf halt auf die Schanze gekommen bin, habe ich einfach meine Anfahrtshocke nicht gefunden und dann hat es halt einfach nicht gereicht, dann bin ich nicht klargekommen. Und im Klingenthal hat es halt dann alles zusammenpasst davor und in Ramsau auch, aber in Lahti hat es dann auch nicht passt. Also das sind dann so, ja, es war einfach so nicht ganz so konstant und deswegen, da muss ich dran arbeiten, dass ich da eine stabile Hocke komme, dass ich auf jede Chance, wo ich komme, dass da einfach sofort die Hocke passt und dass ich da dann eben auch auf jeder Chance gut springe und nicht nur auf den, wo es dann gerade zu mir so passt. Ich glaube, da gilt es dran zum Arbeiten und ich glaube, wir werden jetzt das dann alles analysieren und dann weiterschauen, aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, jetzt nicht so viel falsch gemacht und auch mit dem Heinz, das sieht jetzt dann so aus, als wäre durch ihn, wären wir jetzt nicht so weit vorwärts gekommen, aber wir sind als Mannschaft enorm weitergekommen, vor allem im springerischen Bereich. Wir haben einen Riesenschritt gemacht zu letztem Jahr und ja, dass jetzt dann halt keine Einzelmedaille rauskommen ist, das sind zwei einzelne Tage, wo dann halt alles passen muss, das war halt dieses Jahr nicht möglich und ja, deswegen, ich bin da gar nicht so extrem enttäuscht, wie es viele dann vielleicht denken würden.
Okay, aber das Thema besser werden an der Schanze und so weiter, wie siehst du das bei der Konkurrenz auch international, weil wir hatten es davon und gerade gestern, das war ein Springen, das hat schon mega Spaß gemacht anzuschauen. Du hast beide Japaner in Topform, der Lamperter, der wieder eine Granate raushaut, der Erik auch mit dem guten Sprung, also man, ich hatte schon den Eindruck, dass auch in der Breite mehr passiert und mehr Schritte nach vorne passiert. Das war schon auch mal anders.
Ja, auf jeden Fall. Man sieht es einfach schon extrem dran, dass der Jarl Magnus Rieber, der letztes Jahr fast jeden Sprungdurchgang gewonnen hat, dieses Jahr auch seine Probleme hat oder nur noch Oberes einfach zu den besten Springern gehört, aber jetzt nicht mehr das Nonplusultra ist. Und dass da jetzt einfach mehrere um den Sprungsieg mitspringen können. Und ja, das, ich glaube, daran kann man schon sehen, dass wie sich das alles weiterentwickelt hat. Und auch bei uns, also letztes Jahr waren wir deutlich weiter weg im Springen. Und ja, also das entwickelt sich weiter, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und mit dem Heinz haben wir da einen super, super Trainer, der uns da sicher weiterbringt.
Ja, Moritz und ich wollten eigentlich über ein Thema noch sprechen bei der NUCO. Und zwar, Jan Magnus Rieber wollte ja eigentlich den Rekord vom Johannes Rützek brechen. Hat er ja deutlich nicht geschafft. Und wir dachten uns so, meinst du, der hatte irgendwie am Ende vielleicht keinen Bock mehr oder er war, sagen wir mal, zu sehr am Arsch, dass dann einfach nicht mehr geklappt hat? Oder war die Konkurrenz einfach zu stark?
Kein Bock mehr, also. Das kann ich mir nicht vorstellen bei ihm. Das kann ich mir generell bei keinem vorstellen, wo er startet. Ich glaube, wenn man bei einer WM startet, da gibt es das nicht. Hab keinen Bock mehr. Also
ja, plakativ
sonst
gesagt.
Kommt man nicht, ja, sonst kommt man nicht zu einer WM. Aber ja, ich glaube, dass es halt einfach nicht zusammenpasst hat, alles bei ihm. Ja, ich habe jetzt auch hab nicht gewusst, dass er diesen Rekord brechen wollte. Klar, ich glaube, das wollte er sicher, aber ob das jetzt so sein großes Ziel war, dann vor allem in den Teams und Teamsprint, da müssen halt andere auch noch ihre Leistung bringen, obwohl es beim Teamsprint auch an ihm gelegen hat. Also er hat da wirklich für seine Verhältnisse keinen so guten Sprung gemacht und ja, an was es gelegen hat, weiß ich auch nicht, aber fand es jetzt nicht so schlimm, dass er jetzt nicht alle Rennen gewonnen hat.
Das kann ich mir vorstellen. Aber hast du da sonst irgendwie das beobachtet und vielleicht eine Erklärung für, weil es sah schon, also jetzt wollen wir ihm nicht unterstellen, dass er keinen Bock hatte, aber es sah schon eigenartig aus, sowohl im Großschanzen-Einzel als auch im Teamsprint. Man sieht Situationen, in denen man sonst gewohnheitsmäßig kennt, okay, an gewissen Stellen setzt er einmal die Attacke und dann macht er daraus sein Rennen. Und das ist aber nicht passiert und man schaut eine Runde drauf nochmal und das ist wieder nicht passiert. Ist es dann doch vielleicht einfach Ermüdung nach der Saison bisher oder hast du dich damit irgendwie beschäftigt?
Ja, also das fand ich auch krass beim Einzel auf der Großschanze, dass er da wirklich gar keine Attacke gesetzt hat und gar nicht probiert hat, eben auf Gold zum Laufen, sondern halt wirklich nur den silbernen Platz abgesichert hat. Und ja, das hat mich auch gewundert, das hat alle gewundert, aber ja, ich glaube, er war einfach, der Johannes Lampert, der hat ein enorm starkes Rennen gemacht, also das muss man auch sagen. Wahrscheinlich hat er es probiert, wäre er eh nicht rankommen. Also, aber normalerweise müsste man sich schon denken, bei der WM, hey, probier's, ich will Gold gewinnen, aber ich weiß nicht, an was das gelegen hat, ob er einfach so am Arsch ist von den Rennen davor oder von seiner Knieverletzung, die er hatte und ja, das weiß ich nicht, ich habe ihn auch nicht gefragt, wieso er nicht angegriffen hat, aber das haben wir uns wirklich auch alle gefragt.
Coco, was hältst du davon, wenn wir zurück aufs Thema Schanze kommen und Thema Arbeit an der Schanze? Nur anders, als wir gerade schon hatten. Und damit kommen wir nochmal zum Lenny, bevor der jetzt hier einschläft vor dem Zoom-Call und seinem Bier. Du hattest nämlich noch einen zweiten Job an der Schanze, über den man ganz gut mal sprechen kann, weil man sieht euch ab und an schon auch im Fernsehen. Ich glaube aber, die wenigsten wissen en Detail, was da gemacht wird und warum da was gemacht wird. Magst du uns mal kurz in deinen Job an der Schanze einführen?
Ja, dann schaue ich mal, ob ich das jetzt so in ein paar Sätzen so gut erklären kann. Ja, also an der Schanze bin ich im Tretkommando. Wir sind ja so ein Haufen um die 20 Mann und sind im Prinzip für den Feinschliff im Auslauf von der Schanze zuständig. Also wir sorgen dafür, wenn es jetzt so wie vorgestern Neuschnee hat, war es vorgestern?
Ja, ich glaube schon. Freitag, ja.
Dass der halt einfach hingedappt wird. Und wir sind auch für die Ästle zuständig, also für die Linien, um die zu setzen. Und gerade bei der WM jetzt war es ja durchaus eine Herausforderung mit den Temperaturen, die wir tagsüber hatten, dass man da den Hang auch nachmittags, abends für die Spezialspringer dann noch einigermaßen hinkriegt. Und das war eigentlich so die größte Challenge, die wir hatten, weil ja, wir hatten zum Teil vormittags die Kombis, die trainiert haben oder Wettkampf hatten. Und da ging es noch, da war es zum Teil sogar noch relativ hart. Und dann geht es mittags einfach brutal schnell, da steht dann die Sonne drin und dann steht man halt wirklich da mehr als knöcheltief drin und ja, muss dann halt irgendwie schauen, wie man den mit Salz und anderen ja, Möglichkeiten springbar machen kann.
Also wie viele Stunden am Tag, was war der Peak, wie viele Stunden am Tag dann irgendwie im Hang umeinander treten?
Also der Schmiedralf hat das Ganze mitgeschrieben. Ich glaube, bei dem war der Peak, also an dem Tag war ja auch, das waren 17 Stunden, glaube ich, wo wir oben waren. Und gesamt um die 140 Stunden jetzt in den und zwei Wochen.
Wann seid ihr dann morgens immer so raus?
Ja, unterschiedlich. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie der Tag so aufgebaut ist, was ansteht an Veranstaltungen oder Trainings. Meistens sind wir morgens um 7, zwischen 7 und 8, haben wir uns an der Schanze oben getroffen. Waren aber auch zum Teil Tage, wo wir uns um 6 schon getroffen haben. Und ja, dann werden die Tage halt auch lang durch so Aktionen, wo man sicherlich auch mal die FIS etwas hinterfragen muss, weil wir hatten da halt zum Teil, also das waren die Damen springen, waren ja auch immer abends und die waren dann um 7 Uhr fertig. Dann war Siegerehrung von denen und noch ihre Flower Ceremony und so weiter und dann war es 8 und dann war die Meinung, ja, das ist eine gute Uhrzeit, dass man jetzt noch ein Herrentraining macht mit 3 Sprüngen auf der Schanze. Und dann kommen halt 78 Herrensprünge.
Das wurde spontan entschieden, dass da noch ein Training...
Nee, das wurde nicht spontan entschieden. Das war von vornherein so geplant. Aber ja, da fehlt, ist bei uns allen eigentlich so ein bisschen die Sinnhaftigkeit hat da gefehlt. Ja, weil die springen dann halt bis um 10, halb 11 und danach müssen wir uns halt drum kümmern, dass der Hang am nächsten Tag wieder springbar ist. Und das sind dann halt lange Tage. Ja, aber schlussendlich, wir machen das alle freiwillig und ihr habt es ja eh schon mal im Podcast hier angesprochen, dass das sicherlich nicht nur an den nüchternen körperlichen Skills liegt, dass wir diesen Job machen. ja, das war jetzt halt bei der WM ein bisschen schade. Das haben wir uns sicherlich alle ein bisschen anders vorgestellt. Aber dann wäre es auf jeden Fall auch schwieriger geworden, am nächsten Tag um 6 am Morgen wieder an der Schanze zu stehen.
Das geht natürlich bei einer Vierschanzentournee über 2 Tage geht das besser, ja.
Ja, genau. Vierschanzentournee, da kann man das ein bisschen besser takten.
Ja, also das kann man sonst beobachten. Ihr habt da echt auch immer eine recht lustige Fete und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil wie gesagt, findest du das auch schon gesagt, das beste Trainingskommando der Welt. Also es scheint ja immer alles 1A zu klappen trotzdem. Wenn wir uns jetzt so einen Tag wie vorgestern nochmal anschauen, der wirklich extrem war und vielen wird der Sturz von Markus Eisenbichler noch irgendwie präsent sein, weil der durchs Internet gegeistert ist. Was macht man dann an so einem Tag konkret, wenn es echt so viel noch reinschneidet, man sieht, wie die Leute echt, die Springer echt schwer haben bei der Landung, wie wird dann agiert?
Ja, die besondere Situation von vorgestern war natürlich auch, dass es nachts mehr geregnet hat wie geschneit. Das heißt, dadurch wurde der Hang schon von Haus aus beschissen und total weich. Und das ist dann langsam in Schnee übergegangen. Aber der neue Schnee, der hat sich überhaupt nicht mit dem alten Schnee verbunden. Und wir sind dann morgens, wo es noch geregnet hat, mit Salz runtergegangen, damit der allgemein ein bisschen besser bindet, damit der ein bisschen härter wird. Und dann hat es auch schon gleich mal zum Schneien angefangen. Und ja, dann sind wir im Prinzip bis 10 Minuten vor Wettkampfbeginn oder vor Probedurchgangbeginn. Da müssen wir dann raus sein aus dem Hang. Bis da sind wir eigentlich in einer Tour den Hang von oben nach unten runtergelaufen. Also ich glaube, man hat an dem Tag dann schon so um die 10 Durchläufe hingebracht. Aber viel mehr Möglichkeiten haben wir dann eben auch nicht, wenn es eben im Wettkampf weiter schneit. Wir können ja jetzt nicht nach jedem Springer nochmal rein und das schnell machen, weil ich meine, da wird man hinten und vorne nicht mehr fertig. Aber ich habe eben auch ein bisschen geschaut, weil es ein Eiser ja da sauber auf die Goschen gelegt hat. Habe eben auch schon geschaut, ob irgendwie, weil er letztens an der Vierschanzentournee eher etwas kritisch gegenüber den Oberstdorfern war, ob es wieder irgendein Interview gibt. Aber ich glaube, dieses Mal hat er sich gezügelt. Und schlussendlich war er ja auch selber schuld. Wir haben da alles für getan. Und die Skispringer wissen ganz genau, dass es stumpf ist, wenn es schneit. Da muss man halt ein bisschen passiver reinspringen.
Das hat halt einfach auch zu seinem das hat halt einfach zu seinem. Ich muss mal kurz das Telefon ausmachen.
So, jetzt klingelt das Telefon im Hause Geiger. Ich wollte euch nur sagen, das Fachvokabular daher, weil du selber ja auch mal Springer warst. Im Nachwuchsbereich und das Thema.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass beim Eisei das Problem halt ist, dass es bei seiner Landetechnik, sag ich mal, hat immer sein Oberkörper ziemlich weit vorne und seinen Schwerpunkt dementsprechend weit vorne. Und wenn halt dann der Schnee langsam ist und es stockt bei der Landung, dann ist es natürlich klar, wenn du weit vorne bist im Schwerpunkt, dann schiebst du dich noch weiter nach vorne. Und dann wird es enorm schwierig zum Landen. Und das war dann genau bei ihm der Fall. Er war dann nur relativ weit und dann bremst es halt und dann hat sie ihn vorne drüber gehauen. Das war das passiert. Und dann gibt es halt Leute, die landen vielleicht ein bisschen weiter hinten oder zentraler und die haben dann halt keine Probleme. Aber das war sicher nicht einfach da, die Landung zum Setzen. Und da haben wir extrem viele Probleme gehabt.
Ja, wir hatten es doch davon im Podcast, dass ich habe gesagt, ich finde es ja doch beeindruckend, weil in solchen Situationen sieht man dann wieder, wie krass Profiathleten teilweise sind. Wir haben es so ein bisschen verglichen mit der Aktion, die vielen noch im Gedächtnis sein wird, von der Alpine-WM. Maxence Musaton, so Rettungsaktionen, das hat man da auch wieder gesehen. Also so in diesem Sekundenbruchteil dann doch noch irgendwie den Oberkörper hochreißen und den Kopf rauskriegen aus dieser Sturzsituation. Da sieht man dann doch irgendwie ich finde es im Moment immer schön, wo man so ein bisschen sieht, was dahinter steckt. Wisst ihr?
Ja. Aber Lenny, gab es mal jemanden, der irgendwie einen blöden Kommentar gebracht hat oder so? Nicht, oder?
Also du meinst, dass der Hang nicht so gut war?
Ja, genau.
Ja, man merkt, also wir kriegen jetzt nicht so eine direkte Kritik, aber man merkt, wenn die Trainer und Athleten nichts sagen. Also wir sitzen während des Durchgangs oder während des Wettkampfs, sitzen wir unten am Lift und bei uns kommen eigentlich alle Athleten mindestens dreimal durch. Also einmal auf jeden Fall. Und wenn der Hang gut ist, dann sagen da der ein oder andere, sagt dann, schau mal, das ist passt, oder? Und bei den Trainern ist alles Gleiche. Die wissen auch, wo wir unseren Raum haben oben. Und die kommen dann nach dem Wettkampf nur durch und sagen dann normalerweise, dass es passt hat. Ich glaube, wenn das nicht mehr der Fall wäre, dann müssten wir uns Gedanken machen. Aber das war eben auch.
Dann ist die Zapfanlage wieder weg.
Ja.
Das ist noch eine Frage, die muss ich stellen. Also in unserem Insta-Highlight, man sieht es auch ganz schön, es gibt ein Video von dir aus dem, oder ich glaube mehrere sogar, aus dem Hang so einmal nach oben, einmal nach unten gefilmt. Das ist ja doch auch ziemlich steil und man muss gut auf dem Ski stehen, um das machen zu können, klar. Jetzt haben wir aber den Faktor Alkohol noch dazu. Bist du schon mal gestürzt
bei Dappen? Nee, bin noch nicht. Passiert auch tatsächlich sehr selten. Also da wird ja schon auch drauf geschaut, dass wir uns da jetzt nicht vor dem Wettkampf, bevor da die Kameras auch draufhalten zum Teil, dass man sich da zum Affen macht. Sondern wir schauen schon, dass wir das eher auf später dann verlegen.
Vernünftig.
Eine Frage, die ich mir auch noch gestellt habe. Es wurden ja doch unheimlich viele Corona-Tests jetzt die WM durchgeführt. Wie oft werdet ihr als Helfer eigentlich getestet?
Also, ich glaube, wir hatten den gleichen Testrhythmus wie ihr.
Ja, es wurden alle gleich behandelt. Also, es mussten sich alle jeden zweiten Tag testen lassen.
Also, genau, da hatte jeder den gleichen Testrhythmus. Sonst ist man nicht ins Stadion reingekommen. Und also alle 6 Tage den PCR und alle 2 Tage da dazwischen den Antigen.
Aber wie sah das jetzt im Detail mit der Trennung von diesen unterschiedlichen Bubbles aus? Weil, das hat man im Fernsehen ganz gut mitbekommen, zum Beispiel jetzt beim ZDF diese Woche, beim Teamspring gestern, der Johannes war dann irgendwie beim ZDF da Und da musste er aber im Gegensatz zum Moderator Maske tragen, weil das wieder zwei Medien und Athleten zwei unterschiedliche Bubbles sind. Und es gab auch eine Instagram-Story von DSV Nordisch, wo ihr zwei Spaßvögel nebeneinander drauf seid an der Schanze. Also gab es da keine getrennten Bubbles zwischen Helfer und Athleten, weil ihr eben den gleichen Testrhythmus habt? Oder wie sah
ja,
das
doch,
aus?
Doch, klar sind die Bubbles dann getrennt, aber das ist ja gar nicht zu verhindern, dass man da, also wie der Lenin schon sagt, die sitzen, haben ihren Raum halt da an der Schanze. Da läuft man sich immer mal über den Weg. Und das ist ja auch, die Bubbles sind ja dann speziell eigentlich nur im Hotel dann vor allem, weil draußen alle mit FFP2-Maske, mit Abstand, also ich glaube, es ist ja auch nicht zu verhindern, die Helfer, es müssen ja auch irgendwo Ordner stehen, also deswegen ist es ja gar nicht anders möglich. Und das ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie mich mit dem Lenny abends treffen kann oder so. Deswegen, aber während den Veranstaltungen ist es ja gar nicht möglich. Also die Kommentatoren und oder halt alle Helfer, die sind ja auch an der Schanze vor Ort und wir springen halt. Also klar, man hat jetzt da keinen Kontakt direkt. Ständig die FFP2-Maske draußen anzuhaben, ist ja eh fragwürdig. Also es geht halt um die Außendarstellung. Es ist schon klar und wir machen das ja auch alle und das gehört dazu. Aber wenn man jetzt überlegt, dass wir uns alle zwei Tage testen lassen und wir sind draußen, der Erik Lesser hat es doch einmal gesagt, so ungefähr, sie dürfen alles machen, weil sie sind ja alle getestet. Und genau so ist es.
Regelfeeds also, mit anfassen. So
denken wir dann im Endeffekt, eigentlich denken wir uns das, aber wir dürfen es natürlich nicht machen und wir können, kannst du ja natürlich nicht erlauben und es ist ja auch nicht so schlimm. Wir sind ja so froh, dass wir überhaupt unsere Wettkämpfe haben dürfen, dann zieht man halt auch draußen die Maske an. Auch wenn man sich fragt, okay, ich gehe jetzt da an der Schanze zum Laufen, komplett alleine, 100 Meter um mich rum, kein Mensch, aber ich habe eine FFP2-Maske an. Ja, also, aber es gehört halt einfach dazu. Ja. Und genauso ist dann halt auch im Stadion, wenn der, wie auf dem Bild, der Lenny und ich stehen da, keine Ahnung, wir haben ja uns ja nicht umarmt oder so, also wir haben schon unseren Abstand gehabt und mit Maske und
ja.
Da kommt man sich über den Weg und da, ich glaube, das wäre hirnrissig zum sagen, dass man da jetzt irgendeine Bubble vermischt hat, weil wir da uns unterhalten haben.
Ja, also am Ende des Tages seid ihr dann wahrscheinlich doch auch, also jetzt um die WM außen, um den Rest vom Jahr ja doch auch eine Bubble.
Also dem ist der Lenny ja schon geimpft.
So ist es.
Sehr privilegiert.
Ja. Ja? Wie kommst du dazu?
Ja, eben über Bergwacht. Also
okay.
Ehrenamtliche Einsatzkräfte, die eben Kontakt haben könnten. Die, also klar, jeder kann Kontakt haben, aber mir halt mit Patienten im Prinzip. Die wurden da von der Regierung ganz schön vorne reingeschoben, ja.
Ja, Gratulation, ich weiß jetzt nicht, was man. Ich bin noch nicht so weit in Corona. Wird das jetzt ein Thema, dass man sich gegenseitig zur Impfung gratuliert oder so?
Ja, weiß nicht. Das ist für uns alle Neuland, ja.
Das ist wirklich für uns alle Neuland. Naja, Impfen ist ein anderes Thema. Aber nochmal zu dir, weil zum Thema unterschiedliche Bubbles. Du bist ja nicht oder warst ja nicht in einer Bubble, die auch in einem bestimmten Hotel separiert war. Du durftest auch zu Hause schlafen, was bei dir nahe liegt, weil du sehr nah an der Schanze wohnst. Ich glaube, so viel darf man schon sagen. Wie hast du als Oberstdorfer diese WM wahrgenommen? Dann vielleicht, wenn man abends doch heimkommt und vielleicht, weiß ich nicht, so wie wir jetzt auf ein digitales Bier mit den Kumpels zusammensitzt. Oder man hört ja sonst doch auch was an klassischem Dorfgeschwätz oder was weiß ich. Wie hast du diese WM jetzt wahrgenommen? Weil es ist ja so trotzdem nach wie vor auch, und das ist auch was mich nervt, nach wie vor eben, dass ich, auch als jemand aus Oberstdorf jetzt, diese WM zwei Wochen lang von meinem Schreibtisch aus begleitet habe. Was war vor Ort denn für jemanden aus Oberstdorf?
Ja, also wir haben uns gerade eine Pizza geholt und dann hat Elke, also Finzis Mama auch gesagt, sie ist jetzt zwei Wochen daheim gesessen und hat halt gar nichts mitbekommen. Da hatte ich jetzt als Helfer natürlich ein ziemliches Privileg, was ich auch ja weiß und dass ich da jetzt 2 Wochen im Prinzip voll an der WM teilnehmen konnte, insofern man das sagen kann. Also für mich war es halt cool, weil ich schon einiges mitbekommen habe von in der WM und da muss man, glaube ich, wirklich sagen, dass so ein gut organisiertes Event habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Das sind sicherlich Kleinigkeiten, die hinter den Kulissen jetzt nicht so zu 100% funktioniert haben. Aber ich glaube, das komplette Organisationskomitee von der WM kann sich spätestens heute Abend jetzt ordentlich auf die Schulter klopfen, weil da hat man den ganzen, ich nenne sie jetzt mal Hatern, wo da auf einmal 2 Wochen vor der WM auf die Idee gekommen sind, ja, man könnte ja die WM vielleicht doch noch versuchen abzusagen. Denen hat man dadurch jetzt eigentlich keine Chance gegeben, weil ich glaube, es sind über 20.000 Tests gemacht worden und davon sind jetzt gesamt 9 positiv. Und ich glaube, das zeigt schon, dass ja, das Event ein Erfolg war und dass das Hygienekonzept auch gestimmt hat, oder? Und ja, sonst von der WM ist natürlich schade, wenn man weiß, wie es zum Beispiel an der Vierschanzentournee letztes, also vorletztes Jahr im Prinzip noch war, oder auch mal an einem Weltcup von den Kombis oder Tour de Ski draußen. Ja, dann ist es schade, wenn man weiß, wie es da war und was jetzt an der WM nochmal für eine besondere Stimmung gewesen wäre. Und das tut dann schon weh. Gerade auch gestern, wo der Teamsprint war von den Kombis, weil es eben alles so genial angerichtet ist. Jeder Zuschauer im Langlaufstadion hätte das komplette Rennen von Start bis Zieleinlauf komplett gesehen. Und das ist alles so perfekt geplant. Da tut es einem dann natürlich schon weh, wenn nur ein paar Helfer auf der Tribüne sind, die anfeuern und da nicht ja, die ganze Tribüne auseinanderfliegt.
So wie man es eigentlich gerne hätte. Und zum ersten Punkt, ja, mit der Organisation, das ist natürlich richtig, weil die Grundchallenge war ja erstmal, okay, diese WM muss stattfinden können, ohne dass hier Corona-Chaos ausbricht. Und das ist ja Gott sei Dank schon mal gelungen. Aber eine Frage, und die klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber durch diese ganzen Rahmenbedingungen, inwiefern war das jetzt eine Oberstdorfer WM?
Ja, es waren halt die Schanzen und die Strecke von Oberstdorf. Also ich glaube, du willst drauf hinaus, was vom Flair von Oberstdorf noch rumgekommen ist, oder? Also.
Ja, exakt so insgesamt, weil ich schon, also das klingt jetzt komisch und ich fand es ja auch, also alles in allem sind wir uns, glaube ich, einig. Coco, wir haben es ja auch schon gesagt, uns beiden hat es jetzt auch so wahnsinnig Spaß gemacht, aber man stellt sich schon zwischendurch mal die Frage, okay, so wie das jetzt läuft, und es klingt vielleicht komisch oder hart, aber ist es ja im Prinzip austauschbar. Also du hast die Sportstätten, außenrum kann nichts passieren, klar, oder ganz wenig nur. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, okay, wie viel Oberstdorfer WM war das jetzt am Ende des Tages?
Ja, das kann man, glaube ich, auch nicht richtig beantworten, oder? Also klar, das war halt einfach, die Umstände haben es halt einfach nicht zugelassen, dass da so viel Oberstdorfer Charakter dann halt auch reinkommt. Ich glaube, es war nichtsdestotrotz eine enorme Werbung für unseren Ort. Das Wetter war ja brutal, also die erste Woche war es extrem warm und jetzt jetzt kam dann nochmal Schnee dazu und nochmal schönes Wetter. Das war dann so ein Winter Wonderland auf einen Schlag nur. Aber ja, es ist natürlich so. Das ist jetzt keine, auch für uns. Wir sind auch heute bei den 50 Grad da draußen. Das war wahrscheinlich, hat man im Fernsehen viel mehr gesehen. Also wir haben dann aus Handy rausgeholt und haben einen Livestream reingemacht, weil die kommen einmal vorbei und es ist ja kein, klar, Stadionsprecher, aber den hörst du ja dann. An der Strecke hörst du ihn ja nicht, wenn dann ein bisschen weiter weg bist vom Stadion und es gibt ja keine Leinwände oder so. Es ist ja einfach nicht für Zuschauer gedacht. Es waren ja auch keine da und man hört auch nichts. Du hörst die, wir sind ganz, also ziemlich weit oben, wir haben am Burgsteig gestanden und man hört dann die Spitzen und die, die Läufer, wie sie atmen, schon von weiter weg. Und das ist ja was bei einem Langlaufrennen. Das ist wie wenn, also das war extrem komisch. Und also es war auch so ein Zeichen dafür, dass es eigentlich im Endeffekt, also es war kein großer Vorteil, da im Stadion zu sein. Oh, ich sag, weil meine Mama hat immer gesagt, ja, hey, weil mein Vater eben auch im Organisationskomitee ist und dann halt immer vor Ort war. Und meine Mama hat halt eben gesagt, ich bin nur daheim gesessen und habe alles im Fernsehen angeschaut, obwohl es wirklich vor der Haustür wäre. Aber ich habe dann auch gesagt, du hast im Fernsehen viel mehr mitbekommen, wie wenn du jetzt da an der Schanze stehen würdest oder im Langlaufstadion, weil da war ja nichts los. Man hat sich da gefühlt als Zuschauer wie bei einem Testrennen oder Schülercup. Und da haben die, also das war wirklich, man hat wirklich nichts gehört. Das war so leise und ja, extrem traurig. Und deswegen finde ich es auch faszinierend, dass trotzdem so viele Helfer da waren. Und die waren echt Feuer und Flamme jeden Tag wieder. Und da haben echt die Ordner und so, die haben so eine Geduld gehabt und so eine gute Stimmung noch gehabt. Und ich habe mir gedacht, hey, ihr steht da und ihr kriegt gar nichts mit, es ist keine Stimmung und gar nichts. Aber die waren wirklich so viele motivierte Helfer und alle haben das durchzogen. Das fand ich echt krass.
Ja, das ist dann schon auch beeindruckend, weil es ja eben so schwer greifbar ist. Aber hat sich für dich irgendwas getan in der Erwartungshaltung in Bezug auf dieses große Label, was ja jetzt so groß ausgeschlachtet wurde medial, in das große Stichwort Heim-WM, hat sich da für dich irgendwas verändert? Also hat sich dann auch als Athlet irgendwie anders angefühlt, obwohl du vor deiner Haustür bei einer Weltmeisterschaft antrittst?
Ja, also die Frage habe ich mir dann auch schon gestellt und das habe ich mir dann auch schon gedacht, hey, es ist eine Heim-WM, aber den einzigen Heimvorteil, den ich habe, ist, dass ich die Strecken und die Schanze kenne. Und das hat mir ja, wie man gesehen hat, dass ich die Schanzen gekannt habe, hat mir nicht so viel gebracht. Das ist einfach so, klar, die ganzen Helfer, oder ich habe extrem viele Helfer gekannt und die haben mich dann mehr angefeuert wie andere, aber das war ja immer nur nichts. Also, wenn ich weiß, wie es beim Weltcup letztes Jahr war, da waren halt alle Leute da, wo halt mich irgendwie unterstützen und wo es halt cool finden, dass da einer aus Oberstoff da teilnimmt oder dass da mehrere aus Oberstoff teilnehmen und die werden natürlich mehr angefeuert und das hat voll gefehlt, das ist klar, steht nicht zur Diskussion und ich glaube, so eine WM wünscht man sich nicht, auch nicht als also wirklich nicht als Heim-WM. Wir haben schon gesagt, das hätte doch jetzt einfach irgendwo anders sein können, die WM. Aber das konnte man sich halt nicht raussuchen, das konnte sich niemand raussuchen und die haben einfach nur ihren Job gemacht, die Organisatoren, und den haben sie grandios gemacht, aber man kann halt keine Zuschauer ersetzen und ja, das war dann auch für mich von der Erwartungshaltung klar. Im Endeffekt war es vom medialen Interesse und alles war es riesig, brutale Einschaltquoten und alles, also, aber das nimmt man ja nicht wahr, wenn man da läuft. Es, klar, die Kameras, die siehst du, aber man weiß ja nicht, dass da dahinter 4-5 Millionen Zuschauer hocken. Also das kriegt man nicht mit. Und von dem her war es natürlich so, dass es dann auch von der Nervosität und vom Adrenalin was ganz anders. Also war jetzt keine, also ich war jetzt nicht extrem nervös. Also schon nervös, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, hey, boah, es schauen alle zu, ich will jetzt richtig abliefern und brutal motiviert irgendwie. Aber ja, naja, das haben alle gleich gehabt und das ist schade, aber das sind halt Dinge, über die man sich jetzt aufregt, obwohl man kann es eh nicht ändern und man kann jetzt nur in die Zukunft schauen, dass es hoffentlich besser wird bald.
Ja, ich muss sagen, weil mir geht es jetzt so zum Beispiel, die ganze WM, weiß nicht, aus München von meinem Schreibtisch aus beobachten. Ich muss sagen, was die Fernsehbilder angeht und eben wie die Wettkämpfe bebildert wurden und so, war unfassbar geil. Aber ich fand es halt so oft so schade, und da können wir auch nochmal auf einen Moment heute kommen, was das abseits des Sportlichen, dass da wenig irgendwie rübergebracht werden konnte, obwohl es ja theoretisch möglich ist. Zum Beispiel dachte ich mir heute wieder, ich weiß nicht, kannst du mir wahrscheinlich sagen, wer das gemacht hat? Da war wohl irgendjemand mit der Kamera und ein bisschen Ideen bei euch dabei. aber ich fand zum Beispiel den Instagram-Auftritt von DSV Nordisch teilweise unterhaltsamer, was das Außenrum angeht, als das, was im Fernsehen kam oder was über die offiziellen Kanäle kam. Coco, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich muss sagen, ich fand den Insta-Auftritt von DSV Nordisch eh geil. Also von dem her. Aber das stimmt schon. Ich finde, die ARD hat es eh noch ein bisschen besser gemacht. Da kam noch ein bisschen mehr rüber, wie jetzt beim ZDF.
Das ist auf jeden Fall so. Die ARD ist ja bei uns viel beliebter und die machen es viel besser wie das ZDF. Viel besser. Also das ZDF hat wirklich bei der WM wirklich meiner Meinung nach überhaupt keinen guten Job gemacht.
Halt, stopp. Stopp, bevor du dich um Kopf und Kragen redest, denk drüber nach, ob du irgendwann mal noch TV-Experte sein möchtest und ob du jetzt das ZDF ausschließen möchtest aus potenziellen Karriereplänen.
Keine Ahnung, wenn sie das jetzt hören, dann werden sie sich wahrscheinlich auch denken, okay, vielleicht sollte man sich einen Experten zu Rat holen, weil genau das hat mir eben gefehlt. Bei der ARD, da waren Experten da gab es so ein bisschen eine Schnittstelle zwischen TV und Sportlern halt, wo halt ein paar Infos noch haben, aber das war jetzt beim ZDF extrem wenig und also deswegen bin ich da jetzt auch so direkt. Das ist uns allen extrem aufgefallen, uns Sportlern da, wenn man das im Fernsehen jetzt gesehen hat, da hat schon brutal Know-how gefehlt.
Ja, mega. Man hat es heute in Perfektion gesehen, finde ich, nach eben dem Zieleinlauf beim 50er. Ich habe es auf Eurosport geschaut und bin recht schnell dann noch aufs ZDF geswitcht, weil bei Eurosport ja nicht so viel im Nachlauf passiert. Dann dachte mir, okay, beim ZDF wird schon noch was passieren. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Und das ZDF hat noch Sendezeit aus Oberstdorf. 5 Minuten locker. Und es wird nicht über das Entscheidende gesprochen, nämlich den Ausgang dieses Rennens jetzt final. Und sie haben niemanden vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, der irgendwie eine Expertise hat, das einzuordnen. Der Moderator stammelt sich da irgendwie durch. Und dann sind wir innerhalb von 30 Sekunden von, was passiert eigentlich bei diesem Rennen jetzt noch? Wir haben jetzt hier nochmal irgendeinen Gast. Wie kann denn Deutschland zukünftig wieder zu mehr Medaillen kommen? Und ich denke mir so, das interessiert mich jetzt nicht. Ich will wissen, wie dieses Rennen ausgeht und jemanden sehen und hören im Fernsehen, der mir erklären kann, warum da jetzt was passieren könnte.
Ja, aber das hat ja niemand mitbekommen. Also der Kommentator vom ZDF hat es ja irgendwie selbst nicht ganz gecheckt, dass es jetzt sein könnte, dass Klebo sein Gold verliert. Also ich glaube, das war schon mal das Problem.
Ja, und das ist so ein, war nicht ganz so cool. Am Ende des Tages finde ich aber inhaltlich, in Bezug aufs Sportliche, unabhängig davon, wie es verkauft wurde, war es doch mega zum Anschauen. Wir haben vorher alle unsere Gäste und auch dich, Finzi, gefragt, was denn, auf welchen Wettbewerb sie sich am meisten freuen. Jetzt ist die WM rum. Welcher Wettbewerb war denn vor euch am coolsten? Oder vielleicht zwei, ich weiß es nicht. Machen wir mal die Runde. Finzi, fangen wir bei dir an.
Also jetzt, wo ich selber teilgenommen habe oder generell
Fangen wir doch mal an mit passiv.
Mit Zuschauern, ja. Also da muss ich jetzt... Also ich fand, von der Spannung her war halt gestern der Teamsprint krass. Also klar, Gold war vergeben an Österreich, die haben einen brutalen Job gemacht, aber halt das, von mir haben halt natürlich für einen Rio und einen Erik mehr mitgefiebert, wie halt für alle anderen, das ist klar. Und dass das halt noch so spannend war und dass es dann halt gerade noch gepackt haben, das war das eine Rennen, wo ich halt am meisten mitgefiebert habe. Aber es waren viele brutale Entscheidungen, kommt mir gerade, weil Audi Springer und dem Kahle, der wirklich einfach abgeliefert hat, das, also brutal, wirklich, der hat es einfach rausgerissen. Aber auch die Langlaufstaffel der Herren ich war auch draußen mit dem Zuschauen und das war so ein kurzweiliges Rennen, weil das waren wirklich richtig, richtig langsame Bedingungen und das hat sich ja ewig gezogen, aber es ging so schnell rum, weil es so spannend war. Also das war wirklich Werbung für einen Langlaufsport. Auch wenn die Deutschen da jetzt nicht um die Medaillen mitkämpfen konnten. Ja, und beim Springen auf jeden Fall das Mixteam, was ja einfach niemand so erwartet hat, das war extrem. Also, aber ich kann mir jetzt nicht auf zwei festlegen, wenn ich jetzt gerade überlege, dass du mir eigentlich die Frage so gestellt hast.
Wir können es ruhig auch bei mehreren Highlights belassen. Fällt mir auch gerade auf. Wir können es ruhig auch bei mehreren Highlights belassen. Lenny, was waren deine Highlights?
Ja, wie vorhin ja schon gesagt, gerade auch aus deutscher Sicht, so war der Teamsprint von der Spannung her, glaube ich, ziemlich vorne mit dabei. Ebenso als
alter Skispringer, habe mir natürlich das Gold gestern sehr gefreut und habe da auch ziemlich mitgefiebert. Gerade wenn natürlich der Isa Oberstörfer, da zwei solche Dinger runtersetzt, wo man vor der WM halt ja irgendwie gar nicht damit gerechnet hätte. Auf jeden Fall voll geil. Und sagen wir noch, klar, die zum Zuschauen im Langlauf sind sicherlich die Sprints auch immer was Spannendes. Den Heats dann, da geht es halt einfach zur Sache und ist sicherlich für den Zuschauer auch mit am interessantesten, für den Laien-Zuschauer. Und da ich jetzt beim Langlauf auch nicht den besten Durchblick habe, sondern nur so Hobbysportler, Hobby-Zuschauer bin, finde ich da die Sprints schon ziemlich interessant. Aber natürlich, wie der Finzi auch gesagt hat, die Herrenstaffel und was da gab es allgemein so ein paar Events bei der Herrenstaffel, Frankreich ist dritter geworden, oder?
Mhm.
Wie die sich gefreut haben, wo die ins Ziel kommen sind, da muss ich sagen, genauso wie Piotr Schüler beim Skispringen, oder wie der sich gefreut hat, wo der Gold geholt hat, das sind noch Emotionen, wo ich bei nordischen Nationen, wenn sie eine die x-te Goldmedaille einfahren, bisschen vermiss, und das ist, ja, solche Bilder, die behält man irgendwie auch relativ lang im Kopf. Ja, wie die Franzosen da die Bronzemedaille holen und das ganze Stadion zusammenbrüllen. Man hört es natürlich jetzt auch besser, weil keine Fans mehr da sind, die blöd tun. Aber ja, sowas bleibt auch im Kopf.
Wegen Sirkoko. Wir haben auch noch nicht so drüber gesprochen. Fällt mir gerade auf.
Ich muss sagen, da ich ja jetzt nicht so der krasse Skisprung-Fan bin, war mein Highlight tatsächlich die Langlaufstaffel der Damen. Einfach, weil wir ja auch vorher geredet haben und wir eigentlich dachten, dass Schweden Gold holt und sie letztendlich keine Ahnung wo waren, aber auf jeden Fall nicht vorne drin. Und ich fand es auch mega geil, was eigentlich die deutschen Damen für ein Hammerrennen abgeliefert haben. Und ich fand das Rennen noch irgendwie am spannendsten, muss ich sagen. Deswegen war die Langlaufstaffel mein Highlight.
Ja, das war auch ein Mega-Rennen. Da war auch vorne recht schnell klar, was passiert, aber dahinter große Spektakel. Ja, es sind viele, viele Highlights. Wie gesagt, auch nach wie vor der Mixed-Wettbewerb und Thema Emotionen, auch die Kata nach diesem Mix-Gold, weil die wirklich, glaube ich, mit keiner einzigen Medaille gerechnet hat am Ende des Tages bei dieser Weltmeisterschaft nach den ersten Sprüngen, die sie gemacht hat. Große, große Emotionen. Das war also die WM und wir wollen noch kurz drauf schauen, was denn noch bleiben kann von dieser Weltmeisterschaft. Und die Coco hat nochmal gesammelt mit allen unseren Gesprächspartnern, die wir in der Dorfrunde besucht hatten, was sie so glauben.
Dorfrunde. Ich bin gerade in Oberstdorf unterwegs und dachte mir, ich beschäftige mich heute in unserer letzten Dorfrunde mal mit der Frage, was bleibt denn eigentlich von einer WM? Sowohl für die Menschen selbst als auch für den Ort Oberstdorf. Und dafür klappe ich heute nochmal ein paar von den Oberstdorfern ab, die ihr auch bei uns in den letzten 10 Tagen kennenlernen durftet. Jetzt sitzen wir hier gerade im Kurpark, an dem Ort, an dem auch unsere erste Dorfrunde angefangen hat. Neben mir sitzt der Joachim, der eben 2005 für die Veranstaltungstechnik verantwortlich war. Joachim, sag mal, ich habe gehört, viele Menschen konnten von der WM 2005 besonders im Nachhinein profitieren. Sowohl für sich selbst, aber auch für Unternehmen. Was ist denn für dich von der WM 2005 geblieben?
Es sind doch schon Unternehmen, die über diese WM auch ja, ihre ersten Schritte gemacht haben. Also nehme ich mal mich an, ich habe dann nach der WM angefangen oder in dem Zeitbereich schon eine Werbeagentur zu gründen. Und ich muss sagen, die WM war mit einer der Standbeine natürlich, dass das auch hat wachsen können, aber schlicht und einfach auch Kontakte geknüpft haben mit heimischen Firmen. Die innerörtliche Kommunikation, das Kennenlernen auch von Leuten, das ist schon was so eine Großveranstaltung unglaublich macht. gemacht.
Das ist natürlich etwas, was mit Sicherheit dieses Mal Corona-bedingt gar nicht passieren wird.
Was ich im Nachgang auch zu dieser WM sehe, wir hatten ja im Endeffekt damals ein riesengroßes Team, also nicht nur unser Veranstaltungsteam, sondern es gab ja auch vor Ort dieses WM-Team, also die Veranstaltung koordiniert sportlichererseits. Da waren Architekten mit dabei, die die Stadien geplant haben. Das war ein Team von, ich weiß gar nicht, 150 Leuten oder was die am Schluss waren, die nach dieser WM alles wussten, was in Oberstdorf touristisch, was sportlich wichtig ist, was marketingtechnisch wichtig ist. Und das hat sich über die Jahre dann natürlich auch aufgelöst. Und dann sind diese Menschen halt auch teilweise hier geblieben und ganz viele sind halt auch in alle Welt verstreut, weil die natürlich sehr spezialisiert und sehr gut waren.
Dadurch verliert ein Ort natürlich an Potenzial von gut ausgebildeten Leuten. Andererseits konnte Oberstdorf auf basierenden Strukturen gerade touristisch aufbauen. Ich mache mich jetzt mal weiter auf den Weg ins Ried. Dort bin ich im Langlaufstadion, nämlich noch mit Fidel Joas verabredet. Jetzt sitzen wir hier gerade im alten Funktionsgebäude. Fidel, du hast gerade schon gesagt, die WM ist ein Katalysator für den Tourismus. Das Langlaufstadion wird auch nach der WM nicht nur von Spitzensportlern, sondern vor allem auch für den Breitensport und den Tourismus genutzt.
Also von unserem Konzept für die Nachhaltigkeit war ja immer die offene Sportanlage im Blick. Das heißt, dass wir alle drei Bereiche im Prinzip parallel abwickeln können. Also der Spitzenathlet kann auf dieser Strecke trainieren, der Breitensportler kann trainieren, wird aber nicht behindert im Prinzip vom Tourismus. Das ist ja ein Grund, wieso wir diese Weltstahlröhre haben. Auch wenn kleine sportliche Wettkämpfe sind im Stadion, ist es durch dieses Mittelportal immer nur möglich, ins Ortsnetz nach links oder nach rechts in die normalen Loipen einzusteigen.
Für die WM wurden Langlauf- und Sprungstadion modernisiert. Dabei wurde besonders auf Nachhaltigkeit gesetzt. Nach der WM bleibt nicht nur die sportliche Nutzung, sondern vor allem aber auch die touristische. Spitzenathleten wie Finzi als auch Nachwuchsathleten haben in den nächsten Jahren unglaublich tolle Trainingsmöglichkeiten, um zu Weltklasse zu reifen. Da bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen, gerade wenn ich die 15 Meter breiten Rollerstrecken sehe. Mein letzter Gesprächspartner für heute ist Thomas Müller. Ihn konntet ihr ja doch schon ein paar Mal hören die vergangenen Tage. Thomas, ich habe es gerade schon gesagt, nach der WM bleiben natürlich unglaublich tolle Trainingsstätten. Was glaubst du, bleibt von der WM?
Ja, ich hoffe, ein paar Medaillen oder gute Leistungen unserer Sportler und positive Eindrücke von den Sportlern eben, die den Nachwuchs wieder Wege aufzeigen können oder ich möchte diesen Sport machen, dass viele Jungs und Mädchen dann in den Verein kommen und diesen Sport ausüben wollen. Das hoffen wir uns Trainer schon.
Joachim konnte von der WM 2005 gerade als Einzelperson profitieren. Ganz viel von dem Austausch unterschiedlicher Gruppen und Gewerke wird Corona-bedingt bei dieser WM fehlen. Zudem fehlen Millionenbeträge, die Oberstdorf normalerweise einnehmen würde, wenn tausende Zuschauer in den Ort strömen. Daher gibt es Bestrebungen, sich für die WM 2027 zu bewerben, damit der Ort von so einer WM auch wirtschaftlich profitieren kann.
Das glauben also unsere Gesprächspartner aus der Dorfrunde. Übrigens nochmal vielen Dank an alle, die mit uns gesprochen haben. Joachim Weiler, Fidel Joas, Claudia Tauscher-Kögel, Mario Sauter und wen habe ich vergessen, Coco? Help, please. Thomas Müller. So, natürlich. Wir haben ihm pünktlich zum Geburtstag gratuliert, immerhin schon. Vielen Dank an alle. Was glaubt denn ihr, Finzi und Lenny? Fangen wir dir an vielleicht, Lenny. Was glaubst du, was kann von dieser WM, nachdem sie so schwierig lief und wir es schon davon hatten, inwiefern war das eine Oberstdorf-WM? Was kann von dieser WM für Oberstdorf bleiben?
Also was natürlich hauptsächlich bleiben wird, sind natürlich die Bilder, die wir rausgeschickt haben in die Welt. Und ja, was bleibt noch von der WM? Sicherlich, dass es halt eine besondere WM war, dass die Umstände einfach für die meisten Oberstdorfer nicht gerade so toll waren, um jetzt an der WM irgendwie teilzunehmen oder einen Teil davon zu haben. Aber ja, guter Sport, fairer Sport. Also für uns offensichtlich fairer Sport. Klar, dass heute mit der 50er solche Kleinigkeiten, sage ich mal, gibt es immer, auch wenn es sicherlich für einen Clever jetzt keine Kleinigkeit ist. Aber ja, das hat man ja. Das ist zum Beispiel so ein Bild, was wahrscheinlich aus Seefeld keiner mehr mitkriegt, in Bezug auf fairen Sport. Und mit der Aktion Aderlass. Ja, sowas. Das in Oberstdorf war es fair, war es ein guter Sport. Und ja, das wären jetzt so. Mehr fällt mir jetzt gerade da ein.
Sagst du, Finzi?
Ich glaube, ich habe gerade so überlegt, wahrscheinlich oder hoffentlich werden uns die Masken ja bald wieder verlassen. dass ich dann so, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwann mal aufhöre und so zurückdenke, okay, WM21, wie war denn das Name? Ach, das war die WM, wo wir alle Masken anhatten und eigentlich es hätte ja vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren hätte das ja auch niemand, das hätte niemand erzählen können, der hätte das glaubt, dass ein Virus ausbricht und dass alle mit Masken rumspringen müssen, keine Zuschauer sind da. Ich glaube, das wird halt auf jeden Fall bleiben. Ich hoffe halt auch, dass es die einzige Saison jetzt war, die halt wirklich so ist, ohne Zuschauer und mit der, in der ganzen Situation, wie es jetzt halt ist, mit der Pandemie. Und dass ich da dann halt immer zurückdenke, so okay, die Saison, das war die Pandemie-Saison oder halt die...
Die eine.
Ja, es ist ja so. Also ja. So in 10 Jahren, wenn ich dann zurückdenke, okay, hey, in dem einen Jahr da waren keine Zuschauer da. Das war ganz komisch. Also ich hoffe, dass es halt nächstes Jahr oder dann wieder ein bisschen normaler wird. Und ich glaube, das ist das, was am längsten bleibt, weil das ist das, was besonders ist. Und was er hoffentlich einzigartig macht, die WM. Nicht nur das. Auf jeden Fall, die sportlichen Leistungen werden bleiben, aber ich glaube, die Umstände, die sie halt zu der WM gemacht haben, wie sie jetzt war, die werden auf jeden Fall bleiben.
Lass uns
aber für einen Ort speziell war auch die Frage, oder?
Ja.
Und für einen Ort, glaube ich, halt klar, also was offensichtlich ist, die Trainingsstätten, die bleiben. An der Schanze haben sie genial die generelle Schanze und Laufstrecke wurden einfach in den Top-Zentrum. Also wir haben eigentlich mit das beste und nachhaltigste Langlaufzentrum, das man, glaube ich, so haben kann, jetzt da draußen. Hoffentlich kommt dann jetzt noch das Schneedepot und dann glaube ich, dass halt einfach die Infrastruktur jetzt halt perfekt ist und das wird bleiben. Das bleibt für Nachwuchs, das bleibt für uns, fürs Training und natürlich werden die schönen Erinnerungen bleiben, die Eröffnungsfeier mit,
ja,
die er im ORF Kraft hat mit der genialen Rede, die wird bleiben. Und ja, es sind viele Dinge, die bleiben würden, aber halt, ich glaube, vor allem andere Dinge, wie halt von normalen WMs bleiben.
Das ist ja auch, so kann man es natürlich auch sehen, auch eine gewisse Form der hoffentlichen Einzigartigkeit. Komm, philosophisch hinten raus, gefällt mir.
Ja, aber natürlich bleibt, es war ja auch, wie ich schon gesagt habe, mit dem Wetter und auch mit am Schluss, dass dann noch geschneit hat und dann noch schön Wetter. Das war schon eine Werbung für einen Ort. Also klar, mir tun alle leid, die da jetzt nicht davon profitiert haben, wie unsere Gäste ja sicher auch schon gesagt haben, aber es war trotzdem eine brutale Werbung für unseren schönen, für unser schönes Oberstdorf. Die Bilder, die rausgingen, die waren ja genial, deswegen. Ich glaube, war nicht nur Schlechtes.
Gehen wir mal aus und Coco, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss sagen, so ein bisschen platt jetzt nach 2 Wochen.
Ja, mega. Ich bin auch irgendwie froh, dass jetzt rum ist. Sorry, es müsste sein.
Ja, ich muss sagen, ich finde es schon schade. Also man hätte es schon ein bisschen noch strecken können, aber ob es dann besser wird, ist die andere Frage. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Wir bedanken uns bei allen, die uns mit uns durch diese WM, wie sagt man, gehört haben. Und vielen Dank für die ganzen vielen Nachrichten. Niemals gedacht, dass wir so viel, Nachrichten bekommen auf das, was wir hier tun. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an dich, Lenny, dass du unser spontaner Außenreporter warst. Und wer war denn noch mit dabei, Bilder machen? Der Manuel Müller, an den noch vielen Dank.
Didi, oder?
Fabian Diet auch noch, vielen Dank.
Und Davids Papa.
David Zobels Papa, ich weiß leider nicht, wie er mit Vornamen heißt. Aber auch danke an David Zobels Papa und wie gesagt, bei allen, die mit uns gesprochen haben, haben wir uns schon bedankt. Das war die WM bei SheHappens. So schnell geht's rum. Was eine Reise. Und wir machen natürlich weiter. Die Saison ist noch nicht ganz vorbei. Wir machen aber, Coco, jetzt erstmal eine Woche Break.
Ja, zum Glück, oder?
Ja, ich meine, wenn die Skispringer zwei machen können, können wir immerhin eine machen.
Eben.
Und danach geht's noch weiter. Was steht denn nächstes Wochenende noch so an?
Also die Langläufer machen im Engadin weiter. Die Biathleten haben ihr zweites Wochenende in Nove Mesto und Skialpin in Are und Kranjska-Gora.
Top. Skispringer und Kombinierer haben noch. Ich habe noch eine Frage an den Finzi. Was denkt man sich dabei, immer noch jedes Jahr wieder einen Kombinationsweltcup im März in Schonach anzusetzen?
Das verstehe ich wirklich auch nicht. Das sage ich schon lange, weil Schonach ist wirklich ein cooler Ort. Also die leben ja wirklich die Kombination, das sind auch
für uns. Lenny schüttelt den Kopf.
Der Ort an sich jetzt ist jetzt nicht besonders oder so, aber für uns Kombinierer ist das einfach ein historischer Weltcup. Den Schwarzwaldpokal, den gibt es halt schon ewig. Und klar, die Schanze ist jetzt nichts Besonderes, aber die Laufstrecke ist cool, da sind viele Zuschauer und deswegen hat der Weltcup schon seinen Reiz, obwohl wir jetzt nicht da alle jetzt ohne Zuschauer wird man wahrscheinlich, gibt es nicht so viel Reiz an Schonach, aber normal ist da halt echt eine gute Stimmung. Aber im März ist halt meistens kein Schnee. Wir sind da schon oft eigentlich quasi im Dreck gelaufen. Also das war nur noch so eine ganz kleine Schneeschicht. Und ja, das war dann immer so ein Abschluss.
Oder halt gleich woanders.
Ja, wäre auch mein würde ich auch sagen, dass es Sinn macht. Aber die Schonacher, die halten daran fest. Die haben da, glaube ich, auch einen Vertrag, dass sie das Weltcup-Finale haben. Und die wollen das nicht abgeben. Die sind nämlich Riesenfans der Kombination. Und das ist auch gut so, dass die da so dafür leben. Aber wie gesagt, im März halt Ende März ein Weltcup im Schonach wird in Zukunft nicht leichter werden.
Da sind wir gespannt. Aber es geht jetzt nochmal ersatzweise nach Klingenthal. Und das ist ja eigentlich gutes Pflaster für dich.
Das Ziel ist einfach, gute Sprünge zu zeigen und gute Läufe. Und dann, ja, einfach noch die Saison gut abzuschließen. Und dann geht's weiter wieder. Dann wird die nächste Saison angegriffen. Aber habe jetzt da kein konkretes Ziel.
Eine Frage noch zum Abschluss. Lenny, hast du jetzt auch erstmal ein bisschen Urlaub oder stehen noch Großabbauarbeiten an?
Also Urlaub habe ich nicht. Ich habe ja noch einen normalen Job, wo ich dann auch mein täglich Brot verdiene.
Ich stell mir das gerade vor, wie du ganzjährig auf der Schanze rumtappst.
Ja. Oh nee. Also das war jetzt dann, bin jetzt dann schon auch froh, dass es rum ist. Und mit Abbau haben wir jetzt zum Glück nichts zu tun. Das sind dann eigene Komitees, wo da dann zuständig sind, jetzt die ganzen Tribünen, die ja so gut besucht waren, wieder abzubauen. Und ja, genau, aber für mich ist mit dem Zuschauen heute beim 50er ist die WM jetzt auch vorbei.
Immerhin, gibt es sonst noch was, was du zum Schluss noch sagen möchtest, jetzt zum Ende deines ersten Podcast-Auftritts?
Tja, ne, eigentlich passt. Du wirst jetzt nichts mehr.
Hallo? Hallo? Hallo?
Ist Moritz jetzt weg?
Aber auf jeden Fall. Sein Bild ist auf jeden Fall genial.
Ja. Schönes Dauergrinsen.
Noch ein Foto.
Das gleiche Bild, ich mache mal ein Bild.
Aber er kommt auch nicht mehr.
Nee.
Zuschauer schauen gut, Lenny.
Ja, toll.
Na ja, gut, dann. Mancher kommt nochmal, oder?
Keine Ahnung. Nö. Ich glaube nicht.
Jetzt ist er weg.
Ja, brechen wir ab, oder?
War das jetzt das Ende, oder wie?
Keine Ahnung. Ja, sollen wir noch ein Ende aufnehmen?
Ja. Schon, oder?
Ja, können wir machen.
Du kannst es doch.
Ja, okay. Das war's von uns aus. Wir wünschen euch eine schöne Woche ohne She Happens und wir hören uns. Ciao! She Happens.